Stell dir vor, heute Abend geht das Licht plötzlich aus. Kein Strom, kein WLAN, kein Handy geht zu laden. Fernseher, Kühlschrank, aus. Dein Haus hat aber Photovoltaik. Und trotzdem ist alles dunkel. Warum? Genau da wird es spannend. Denn eine PV-Anlage allein macht noch keine Unabhängigkeit. Entscheidend sind Speicher, Notstromkonzepte und die Frage, wie Energie heute intelligent gesteuert wird. Und dann kommt noch was dazu. Dynamische Stromtarife werden uns erwarten, stündliche Preise und auslaufende Einspeisevergütungen. Was bedeutet das alles konkret für Eigentümer? Darüber spreche ich heute mit Daniel Wölping, Geschäftsführer der Watt Konzepte GmbH, aus der Praxis und nicht aus dem Prospekt. Willkommen bei Elvira Diebold, Immobilien auf der Tonspur. Ich bin seit vielen Jahren Immobilienmaklerin und interessiere mich natürlich im Sinne meiner Kunden genau für dieses Thema. Herzlich willkommen nochmal, gleich geht's los.
Und dann sag mal halt, was ich gerade eben gesagt habe, und dann sind wir ja schon fertig. Dynamische Stromtarife noch und fertig.
Aber wir sind jetzt schon auf Sendung. Daniel, wir sind schon auf Sendung. Das sind die kleinen Geplänkel wie in der Tagesschau, wenn man die Moderatoren noch sieht, bevor es beginnt. Daniel, herzlich willkommen in Teil 2. Die Fete geht weiter und wir haben uns kurz verständigt. In der letzten Folge, Thema Solarstrom, Photovoltaikanlagen, gab es eine Menge Fragen, lieber Daniel. Was sagst du dazu? Wir hatten eine große Resonanz.
Ich finde das super, noch einmal Rede und Antwort stehen zu können. Es waren auch zwei tatsächliche Kunden im Spiel nach dem Podcast. Das finde ich sehr gut. Aber wir konnten in der Kürze der Zeit natürlich nicht komplett alle Fragen beantworten, die beim Kunden auch noch aufgekommen sind im Nachgang.
Ich habe die ein bisschen gesammelt, Daniel. Deswegen wollen wir heute so ein bisschen Frage- und Antwortspiel. Wer nochmal reinkommen will in diese Folge, den weise ich einfach auf Folge 36 hin. Da haben wir allumfassend uns ausgetauscht über Solaranlagen und Photovoltaik. Daniel, ich setze jetzt mal ein Thema. Wir erinnern uns alle noch an den Blackout in Berlin und wir hatten auch einen Blackout in Erfurt, natürlich bei Kälte und im Winter, weil im Sommer wird es ja keinen so schlimm stören, wahrscheinlich natürlich auch. Wenn heute ein Blackout kommt, das war eine Frage einer Hörerin, läuft ein normales PV-Haus weiter oder ist trotzdem alles aus? Läuft die Photovoltaikanlage für mich weiter und produziert Strom, weil ich habe ja Strom im Speicher, habe ich ja gelernt. Und jetzt kommt der Blackout. Was passiert? Bin ich da jetzt geschützt mit meiner Anlage vor solchen Ausfällen?
Also hast du als Kunde eine PV-Anlage mit Wechselrichter und Speicher und kein extra Bauteil, was den Stromausfall absorbieren kann, dann hast du da keinen Notstrom. Weil sobald die Spannung aus dem Netz weggeht, schaltet auch die PV-Anlage ab.
Ah, und das hatten wir uns jetzt so gut überlegt, dass wir gedacht haben, die PV-Anlage läuft mit ihrem Speicher weiter. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass die dann weiter Strom produziert und ich vielleicht so einen Notstrom in meinem Haus, in meiner Wohnung, wir haben ja auch vom Balkonanlagen gesprochen, dass ich da doch noch irgendwo ein Stück eine Verbesserung bekomme?
Also für die Haus-PV-Anlage, die eine gewisse Größe hat, gibt es extra Vorrichtungen, die einmal der Notstrom oder der Ersatzstrom ist.
Aha, jetzt erzählst du mir zwei Begriffe, lieber Daniel. Notstrom und Ersatzstrom, darf ich mal sagen, ist für mich das Gleiche.
Es ist auch ähnlich. Der Notstrom ist ganz einfach meist nur eine Steckdose an dem PV-System, wo man Kleinstverbraucher anstecken kann. Und der Ersatzstrom ist eine ganzheitliche Notstromlösung, wo man entweder das ganze Haus abdecken kann oder, wenn der Stromverbrauch zu hoch ist, nur Teile des Hauses.
Okay, und das kann ich jetzt mit meiner Photovoltaikanlage. Was muss ich tun? Du hast hier zwei Varianten aufgeführt. Einmal kann ich das ganze Haus versorgen mit meiner Photovoltaik. Ich betone nochmal, wenn wir Stromsperre haben, kein Strom anliegt in der ganzen Stadt, alles dunkel ist. Und dann sagst du aber, Es reicht auch, wenn ich eine Steckdose in die reinstecke und dann läuft vielleicht der Kühlschrank nur noch. Habe ich das so richtig verstanden?
Die Frage ist halt, was oder welche wichtigen Verbraucher möchte der Kunde im Notstromfall abdecken? Es gibt Verbraucher, die wirklich nur ihre Tiefkühltruhe oder ihre Heizungspumpe abdecken wollen. Da reicht natürlich die Steckdose in dem Heizungskeller und fertig ist der Notstrom. Viele Kunden haben aber vielleicht auch ein Homeoffice, wo ein Computer steht, der nicht immer runterfahren darf, wo man wirklich das ganze Haus abdecken muss und dann braucht man einen extra Schaltkasten, wo eine Sicherung drin ist, die im Spannungsabfall automatisch umschaltet.
Ja, Daniel, dann könnte ich mir aber auch ein Notstromaggregat kaufen. Was sagst du denn dazu? Hat dann mit Photovoltaik nichts zu tun? Oder macht es jetzt doch Sinn zu sagen, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, lasse ich mir da irgendein Teil, das wirst du mir jetzt besser erzählen können, was für eins, einbauen und ich habe zugleich ein Notstromaggregat. Kann ich das so sagen?
Also grundsätzlich hat man ja erstmal die PV-Anlage und wenn ich den Strom produziere und dann gleichzeitig auch in dem Speicher habe, wäre es natürlich schade, wenn ich im Stromausfall diesen Strom nicht nutzen kann.
Genau.
Um die Autarkie, gerade im Winter, wenn die Tage kürzer sind oder die Sonne nicht so oft scheint, kein Strom produziert wird, wäre es natürlich auch sinnvoll, zusätzlich noch ein Notstromaggregat dazu zu bauen und das mit in das Haussystem einzubinden. Es ist immer die Frage, wie viel Angst habe ich vor Stromausfällen und wie lange muss ich denn autark sein? Ne? Also es ist ja nicht so, dass alle über Tage ganz viele Verbraucher mit Strom versorgen müssen. Deswegen muss man sich immer überlegen, was brauche ich und wo will ich hin und wie viel Geld kann ich ausgeben?
Okay, ich fasse es jetzt nochmal für die Hörer zusammen und du grätsch wieder rein, wenn ich es falsch sage. Ich möchte eine neue Photovoltaikanlage mir aufs Dach bringen. Wir haben in der vorigen Sendung gesagt, diese Anlage wird geplant, individuell, wie sie zu dir passt. Dann müsste ich dich fragen, na was ist denn, wenn der Strom ausfällt? Was kann ich denn dann tun? Denn von alleine passiert da auch nichts. Da baut ihr eine Photovoltaikanlage aufs Dach und wir haben nicht über den Notstrom oder auch über den Ersatzstrom gesprochen. Was sagst du dann deinem Kunden, der sich diese neue Anlage anschaffen will? Und ich möchte jetzt, ich bin jetzt mal die Kundin, ich möchte abgesichert sein, wenn so ein Blackout passiert. Was kostet's mehr? Was muss ich tun? Und macht's überhaupt Sinn?
Es macht auf jeden Fall Sinn, weil im Zuge der Anlageninstallation sind die Elektriker vor Ort. Dieses Bauteil ist gegenüber dem kompletten Anlagenpreis eigentlich nur eine ganz marginale Position, die man immer dazu wählen sollte, wenn einem Sicherheit wichtig ist.
Also das Bauteil, was das dann regelt, so nenne ich das mal, ist unerheblich.
Das ist unerheblich.
Mit einzubauen. Machen das schon viele Leute? Wissen die das überhaupt?
Das machen sehr viele Leute. Also es gibt Unterschiede. Man fragt immer beim Kunden, wie wichtig ist denn die Sicherheit? Manche kommen von allein und manche sagen, okay, gut, ich hatte hier die letzten 20 Jahre keinen Stromausfall, deswegen brauche ich dieses Bauteil nicht. Aber durch die globale Situation gehen die oder werden es immer mehr Kunden, die wirklich auch dieses Notstrompaket direkt fordern, ohne dass man vorher aufklären muss.
Okay, also dann können wir doch jetzt zusammenfassen, wer eine neue Solaranlage, Photovoltaikanlage sich anschafft, ist es auf jeden Fall ratsam, dieses Notstromthema gleich mit einbauen zu lassen.
Genau.
Okay, da haben wir das doch schon gut beantwortet. Notstrom, Ersatzstrom, das haben wir auch nochmal besprochen. Da habe ich noch so einen Hinweis von dir bekommen. Es gibt eine automatische und eine manuelle Umschaltung bei diesem Notstrom, Ersatzstrom. Der Unterschied, der über alles entscheidet. So habt ihr mir das zugearbeitet. Was kannst du dazu sagen?
Genau, es gibt Bauteile, wo man wirklich nur manuell umschalten kann. Das heißt, du als Hausbesitzer würdest vorm Computer sitzen, das Licht geht aus und dann willst du aber weiterarbeiten, müsstest du in deinen Keller gehen und müsstest automatisch oder müsstest manuell den Schalter umlegen, damit der Strom dann wieder aus dem Speicher in dein Haus fließt. Das Automatische ist genau das Gegenteil. Da hast du halt keine Arbeit, du musst nirgendwo hinlaufen und gerade wenn du vielleicht auch nicht im Haus bist, deine Heizungsanlage trotzdem weiterlaufen muss, ist die automatische Umschaltfunktion natürlich die bessere Lösung und die sichere Lösung.
Mhm. Also die automatische Umschaltfunktion weiß, aha, hier im Haus ist komplett der Strom ausgefallen. Ich meine, das ist ja kein Mensch, die denkt ja nicht, sondern früher haben wir gesagt, da gibt's ein Relais. Das schaltet dann um auf automatisch und dann kommt der Strom automatisch aus dem Speicher der Solaranlage.
Das ist auch ein Relais. Du hast vollkommen recht, nicht nur früher, sondern auch jetzt.
Ich war richtig.
Sobald die Spannung abfällt, merkt das Relais und dann schaltet das Relais automatisch um und dann fließt der Strom weiter.
Okay. Dann hat ein Zuschauer gefragt, nee Quatsch, ein Zuhörer, ein Zuschauer hatten wir jetzt gar nicht. Wie groß muss denn der Speicher sein, wenn Notstrom denn so wichtig ist? Wie muss ich mir diesen Speicher vorstellen? Darf ich sagen, mein Mann hat mich gefragt, ihm würde es interessieren, wie überhaupt so ein Speicher optisch größer ist. Also braucht man da einen Traktor, so wie früher, oder passt der in die Aktentasche? Und dann geht es natürlich in die Richtung, wie viel Speicherkapazität muss es haben, um den Notstrom letztendlich einzusetzen.
Die Speichergrößen sind in den letzten Jahren enorm kleiner geworden. Man hat jetzt einen 12 Kilowattstunden Speicher, so groß wie eine ganz kleine Wandheizung, die unterm Fenster sitzt, und ein Gewicht von 100 Kilo. Was ich für eine Größe brauche, es gibt drei Möglichkeiten: Basis-Notstrom, Komfort-Notstrom und nochmal ein Premium-Notstrom, so würde ich es mal nennen. Kommt auch wieder, wie lange möchte ich autark sein und welche Verbraucher möchte ich mit Notstrom weiter laufen lassen?
Also da wären so Punkte, wo ich mir das als Verbraucher überlegen muss. Will ich jetzt nur den Kühlschrank, Licht, vielleicht meinen WLAN-Router? Beim Herd wird es, glaube ich, schon wieder ein bisschen kritisch, wenn die Herdplatte auch noch funktionieren soll. Brauche ich vielleicht auch ein bisschen mehr? Oder will ich so weit haben, dass die Heizung mit ihrer Wärmepumpe, haben wir ja auch drüber gesprochen, Solar- und Wärmepumpe, lässt sich gut vereinbaren, dass das auch noch geht. Und wenn ich es auf die Spitze treiben möchte, frage ich mich, ob es überhaupt noch geht. Mein E-Auto will ich auch noch aufladen. Also das wird, glaube ich, eher unrealistisch, oder?
Also Part 1, was du gesagt hast, das würde ich als das Basisnotstrom wählen. Das ist genau Licht, Kühlschrank, Router. Das sind ungefähr 5 bis 10 Kilowattstunden Speichergröße, die du dafür benötigst. Den Komfortstrom, wenn du wirklich auch deinen Backofen nutzen möchtest oder mehrere Haushaltsgeräte, mehrere Räume, bei 10 bis 15 Kilowattstunden. Und das Premium nenne ich es jetzt einfach mal für die Wärmepumpe. Das wären wir dann schon bei 15, 20, 25 Kilowattstunden. Was du aber schon auch gesagt hast, mit dem E-Auto, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Das werden wir nicht über die Notstromfunktion abbilden können.
Und mein Induktionsherd?
Den kann man schon über den Notstrom abbilden.
Im Basis, sage ich jetzt mal, Verbrauch, Kühlschrank, Licht, Ruder, Induktion.
Genau.
Würde da noch mit reinpassen?
Ja, wird schwierig.
Ja, ne? Hat er dann schon früher mal gesagt, Kraftstrom. Letztendlich.
Richtig.
Okay, gut. Also, wir haben festgestellt, Notstrom, Ersatzstrom, wie groß muss der Speicher sein? Du hast das gesagt. Letztendlich gibt es die Fachfirmen wie euch, die Wattkonzepte GmbH, die dann sagen, der Speicher macht Sinn. Bei deiner Anlage, man muss ja auch dann wiederum wissen, wie viel die Anlage produziert. Ich kann mir ja einen riesen Speicher da reinsetzen und der wird nie voll. Gibt's ja auch, oder?
Die Planung muss schon so sein, dass du wirklich mit deiner PV-Anlage, also mit deiner Modulstärke auf dem Dach, den Speicher in Größe X, sagen wir mal 20 Kilowattstunden, auch voll bekommen kannst, wenn die Sonne scheint. Ist das nicht der Fall, dann ist es natürlich auch nicht möglich, überhaupt diese Energie zu nutzen im Notstrom. Das ist ganz klar.
Und wie lange hält so ein Hausstrom dann? Wir haben ja in Berlin mitbekommen, das ging ja schon ein paar Tage, ne? Also die waren ja ein paar Tage echt ohne Strom.
Also mit dem Speicher, der wirklich auf die Energie, die der Verbrauch darstellt, geplant ist, dann wird das schon schwierig, wenn man da 20% als Basispaket on top packt, da mehrere Tage zurechtzukommen. Also da kann man ungefähr mehrere Stunden bis zu einen Tag rechnen, ne? Wenn man den Speicher gegenüber seinem Verbrauch verdoppelt, kann man schon die Zeit von 1 auf 2 Tage lenken. Und wenn man den Speicher dann sehr groß macht, wir haben ein Beispiel in Berchtesgadener Land, der Kunde hat wirklich sehr viel Verbraucher, Infinity Pool und Co. Der hat auch von uns einen 80 Kilowattstunden Speicher bekommen und eine 24 Kilowatt Peak Anlage. Die Anlage produziert super viel Strom, wenn die Sonne scheint. Und er kann im Worst-Case-Fall mit dem 80 Kilowattstunden Speicher, da ist wirklich auch nur begrenzt auf das Erdgeschoss, wo auch die Heizungsanlage steht, dass er wirklich über 2 Tage den Strom nutzen kann für sein Heizungssystem und für die wichtigsten Verbraucher, die unten drin sind. Er hat nochmal einen Serverraum, einen kleinen, und seine komplette Heiztechnik, genau.
Okay, also das ist, da fasse ich zusammen, das ist individuell, je nach Anlage, je nach was jemand will. Aber was ich gelernt habe jetzt, wer dieses Notstrom teilhaben möchte in seiner Anlage, ist es nicht das Problem, auch nicht das große Geld im Vergleich zu anderen Bauteilen der Photovoltaikanlagen. Es ist auf jeden Fall ratsam, seinen Fachexperten, der diese Photovoltaikanlage plant, darauf anzusprechen. Es macht auf alle Fälle Sinn.
Genau, das ist wie bei der Anlagengröße. Wenn der Installateur einmal da ist oder die Elektriker einmal da sind, ist die einzelne Position des Bauteils wirklich marginal und dann sollen wir es mit aufbauen lassen.
Dann kamen Fragen zum Mieterstrom. Da will ich jetzt auch gar nicht nochmal drauf eingehen. Das haben wir auch hinreichend in der Folge 36 besprochen. Es geht nochmal um so ein paar Mythen, die da rumkursieren, die da heißen, manche Menschen haben Angst vor dynamischen Tarifen. Also es wird wohl in die Richtung gehen, dass ich meine Tarife selber bestimme, indem ich meine Photovoltaikanlage habe und letztendlich auch meinen Strom verkaufe. Weil diese klassische, so habe ich das verstanden, Einspeisevergütung fällt ja ab 2027 weg. Deshalb produziere ich trotzdem Strom und kann Strom einkaufen und auch verkaufen. Ist es richtig?
Also grundlegend müssen wir nochmal aufklären, die Einspeisevergütung soll 2027 wegfallen, aber bis 2027 alle Anlagen, die installiert werden und noch in die Einspeisevergütung kommen, die bekommen diese Einspeisevergütung dann auch die 20 Jahre wie alle Anlagenbetreiber, die vorher ihre Anlage gebaut haben.
Also das heißt, wenn ich in 2026, jetzt rufen wir wahrscheinlich einen Boom aus, dass jeder denkt, ich kaufe mir jetzt noch in 26 die Photovoltaikanlage, lass die installieren, habe ich diese Einspeisevergütung. Aber die Einspeisevergütung ist ja nicht mehr so hoch wie vor 10 Jahren. Deshalb muss man ja überlegen, lohnt sich das überhaupt noch, dass ich vielleicht diese Einspeisevergütung erkämpfe? Oder gehe ich auf diese dynamischen Tarife? Da will ich dich jetzt unbedingt nochmal hinführen. Ein sogenannter Börsenstrom, so ein Begriff läuft auch am Markt rum. Auch da bin ich jetzt überhaupt nicht sicher. Also so dynamischer Tarif, Stundenpreise und so weiter. Von wem, wie lohnt sich das? Vielleicht kannst du, weil ich da viele Fragen zubekommen habe, nochmal eingehen und das grundsätzlich erläutern, was da auf uns zukommt. Vielleicht auch sogar im positiven Sinne. Da würde ich auch ganz gerne um deine Meinung bitten.
Also wir müssen die dynamischen Stromtarife erstmal entkoppelt sehen von dem, ich möchte meinen Überschussstrom verkaufen. Die dynamischen Stromtarife bieten sehr viel gute Möglichkeiten für PV-Anlagenbesitzer, um diese ganze Anlage und das ganze System einfach nochmal rund zu gestalten. Was bedeuten die dynamischen Stromtarife? Man kann einen Tarif wählen, der über die Börsenpreise verfügt mit einer Software, und kann darüber zum Beispiel in den Wintermonaten günstigen Strom einkaufen, um die Wärmepumpe im Fall der Fälle, wenn die Sonne nicht so scheint, mit Strom zu versorgen, kann aber wiederum auch im Direktvermarktungsmodell den Strom wieder verkaufen und könnte so auch nochmal einen Mehrwert aus seinem produzierten Strom generieren, den man vielleicht nicht bekommen würde mit der Einspeisevergütung oder wenn die wegfällt. Genau.
Aber wem verkaufe ich denn dann meinen Strom? Wer sind die denn, die den kaufen?
Das geht über diese dynamischen Stromtarife. Das ist eine Software, die das automatisiert anwählt und darüber, es gibt sehr viele Anbieter.
Muss ich mir dann so vorstellen, wie wenn ich einen Flug buche, da gehe ich bei flug.de und dann habe ich 40 Anbieter, die mich jetzt nach Mallorca fliegen oder wie?
Also das ist ja, seit 1.1.2025 wurden ja die flexiblen Stromtarife und dynamischen Stromtarife gesetzlich verpflichtend gemacht für alle Netzbetreiber, dass das und für alle Stromanbieter, dass das verpflichtend ist, dass die auch diese anbieten. Das heißt, man kann genauso wie einen normalen Stromvertrag zu diversen Stromanbietern gehen, um dort die dynamischen Stromtarife zu nutzen. Und diese Anbieter haben natürlich dann auch wieder Kostenmodelle. Das heißt, wenn ich Software und Modell X nutzen möchte, dann habe ich natürlich einen Basiswert, eine Grundgebühr, die ich zahlen kann, muss, will. Und dieser Anbieter bietet dir die Möglichkeit, den Strom entweder im Einkauf oder im Verkauf so zu nutzen, wie er das anbietet. Und ich denke, da gibt es halt auch viele Möglichkeiten, wo man variieren kann. Will man einfach nur einen günstigen Strom für sich haben? Will man voll flexibel sein? Will man vielleicht auch selber die ganze Zeit am Computer sitzen und traden? Das geht natürlich auch.
Das war jetzt gerade der Gedanke, der mir kam. Wenn ich das so machen will, dann muss ich das verfolgen wie ein Börsenkurs. Muss den ganzen Tag gucken, wo ist gerade der Strom günstig. Ich verkaufe und verkaufe. Das ist ja wie ein kleiner Shop. Das ist die Frage, ob ich das als Privater, der da keinen Bock drauf hat, mache. Oder ob das so automatisiert geht, dass ich da auch mal wochenlang nicht hingucken muss. Das wäre mir jetzt einfach zu aufregend. Aber es wird viele Menschen geben oder auch Hörer, denen das richtig Spaß macht und die da Freude dran haben, das selber zu managen.
Wir merken es ja alleine an den PV-Anlagen-Apps, dass die Menschen sehr, sehr viel und oft da drauf gucken, wie super die PV-Anlage läuft, ne? Aber grundlegend würde ich sagen, dass die meisten eigentlich keine Lust haben, permanent zu schauen, wann ist der Strom günstig, wann ist der Strom teuer. Dafür gibt es auch, wie gesagt, die Software, die Automatismen und wir haben ja das große Schlagwort über unseren Köpfen, die KI, die das ganz einfach möglich macht.
Aber das sind dann auch Dinge, die ihr erklärt, die ihr, wo ihr beraten könnt, wenn die Leute sagen, Photovoltaikanlage kommt für mich in Frage, Notstrom soll mit rein und ich möchte noch diesen dynamischen Tarif in Anspruch nehmen, dann habt ihr da alle Möglichkeiten, je nach Umfang Leute entsprechend einzuweisen in diese Bedienung und ja, so dass das dann auch am Ende gut funktioniert.
Wir haben die perfekten Programmierer, aber auch die Techniker, die sich da super auskennen, wo wir da einen kompletten Leitfaden auch geben können, was man am besten machen kann und wie man das so umsetzen kann, dass man so wenig wie möglich Arbeit hat und Stress und so viel wie möglich Ertrag und Spaß.
Also lieber Daniel, ich bin mit meinen Fragen durch. Das war so das, was mich genau seit Sonntag ist die Folge online dann auch eingeholt hat an Fragen. War bei dir noch was, wo du sagst, da muss ich unbedingt noch drüber reden, muss ich den Hörern noch als Mehrwert nach draußen geben?
Wir haben auch meinerseits alles geklärt, ne? Das Wichtigste war ja wirklich nochmal die Unabhängigkeit, die wir nochmal ins Leben rufen mussten, ne? Dass das wirklich nochmal geklärt ist. Mit dem Mieterstrom, also ich hatte zwei Resonanzen, einmal Privat-PV, einmal einen Mieterstromkunden. Ne? Kann man ja im Nachgang, wenn das alles, die Gespräche weiter verlaufen sind, auch mal online bereitstellen, was, wie, wo. Genau, also ich bin voll zufrieden mit unserer Aufklärungsarbeit.
Richtig.
Und freue mich, dass wir auch viele Zuhörer hatten.
Daniel, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei euren Photovoltaikanlagen, Verkauf und Beratung. Das schätze ich sehr bei euch. Ja, es hat ganz viel Spaß gemacht, dich hier im Podcast auch zum zweiten Mal im Interview zu haben. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und wünsche nochmal alles Gute.
Ich danke dir auch recht herzlich, dass ich vor allem zweimal da sein konnte. Auch an alle Hörer, dass sie auch fleißig hören. Und was soll ich sagen, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir, Elvira. Vielen, vielen
voll,
Dank.
Voll. Schöner konnte ich es nicht sagen. Danke, Daniel. Also, dann sage ich ganz einfach tschüss.
Tschüssi.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an meinen Gast. Photovoltaik ist mehr als ein paar Module auf dem Dach. Es geht um Entscheidungen, um Sicherheit und um kluge Strategien für die nächsten Jahre. Speicher, Notstrom, dynamische Tarife, das sind keine Spielereien, sondern echte Stellschrauben für die Eigentümer, wenn sie denn jetzt in diese Richtung planen. Wenn dir diese Folge neue Perspektiven gegeben hat, teile sie gern mit Menschen, die über Energie, Modernisierung oder Investitionen nachdenken. Und wenn du selbst ein spannendes Thema rund um Immobilien hast, von der Finanzierung bis zu Zukunftstechnologien oder andere Themen beim Kauf und Verkauf, dann melde dich einfach bei mir, schreib mir. Und ich bedanke mich jetzt schon für den Austausch. Immobilien auf der Tonspur lebt von diesem Austausch. Ja, und ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Eure Elvira Diebold, Immobilienmaklerin mit Herz.